Wir kommen jetzt zu einem anderen Klassiker, zu einem Ziegel von Buch. Was für ein Kompendium von Menschen, Neigung, Themenströmung, Geisteshaltung. Thomas Manns Zauberberg läuft bei uns auf Radio 3 gerade als Lesung und wir durchleuchten dieses Textgewebe Woche für Woche mit einem begeisterten Leser, ich glaube, ich kann sagen Liebhaber des Buches, mit Literaturkritiker und Autor Volker Weidermann. Guten Morgen, willkommen im Studio.
Hallo, guten Morgen.
Hans Castorp bezieht Zimmer 34 und ruft aus, was für ein nettes Zimmer. Und dann wird er sofort informiert. Vorgestern ist hier eine Amerikanerin gestorben. Vorgestern Abend hatte sie noch 2 Blutstürze ersten Ranges und damit war Schluss. Und damit ist auch klar, der Tod ist Dauergast auf dem Zauberberg. Wieso bleibt Hans, statt schleunigst abzuhauen?
Es könnte sein, dass er genau deswegen bleibt. Ein bisschen, wenn man das jetzt wieder liest, im Zauberberg, hat man den Eindruck, vielleicht ist hier ein begeisterter Selbstmordkandidat, denn die Zeichen setzt Thomas Mann von der ersten Seite an. Schon der Mann, der sie abholt vom Zug, hinkt und ist sozusagen ein Teufelsbote. Dann laufen sie hinauf und entgegen kommen ihnen schon theoretisch die Leichen, die abtransportiert werden. Also der Tod ist von der ersten Seite präsent. Und wenn Hans Castorp das Leben lieb wäre, würde man sagen, würde er abhauen. Aber das ist eben die dunkle Seite oder einer der Magneten, die diese Handlung vorantreibt. Eine, ja, Thomas Mann hätte gesagt mit Novalis, Sehnsucht nach dem Tode.
Der Tod ist anziehend? Ist er auch sexy?
Ja, das ist dann sozusagen, hier wird das dann etwas kompliziert. Also erstens ist er anziehend deswegen, weil, oder da auf Thomas Manns Leben zurückzukommen, ja, weil die Liebe, die er liebt, irgendwie nicht lebensfähig ist. Und deswegen, also sozusagen die schwule Liebe, die homosexuelle Liebe, deswegen drängt es ihn hinaus und hat eine Sehnsucht nach dem Tode. Und ja, insofern ist es verbunden. Auch das erfahren wir schon relativ bald, auch für Hans Castorp, mit dem Tod oder zumindest mit einer Verletzlichkeit. Es gibt dann ja diesen schönen Traum, den er träumt an seine frühe Jugendliebe zu Przybyslaw Hippe. Und kaum beginnt der Traum, diese Erinnerung an diesen Jungen, den er so schrecklich liebte, schießt schon das Blut aus seiner Nase und ja, er stirbt noch nicht, aber er träumt zumindest, er verliert den Verstand, das Bewusstsein.
Die Liebe dagegen wird als krankheitsbildende Macht definiert, da oben ist alles verdreht, oder?
Sonderbar, ja. Irgendwie steht alles auf dem Kopf. Die Liebe ist der Tod und der Tod ist das Leben. Es gibt dann, wie heißt das, der Liebe als krankheitsbildende Macht, nennt es dieser Krokowski, der Seelenzergliederer. Und das hängt damit zusammen, dieser Hans Castorp ist, wie viele andere Menschen vielleicht auch, ein Oberflächenmensch, der sozusagen sein Leben damit verbringt, sich selbst zu verdrängen. Er ist Ingenieur, Tätigkeit, aber irgendwas ist unter der Oberfläche, was ihn reizt, aber was er verdrängt. Und diese Verdrängung des Innersten, der Seele und der eigenen Bedürfnisse, das, je länger man es verdrängt, desto mehr, ja, schlägt es erst auf die Seele und dann auf den Körper.
Jetzt haben wir über Tod und Liebe gesprochen. Lassen Sie uns auch noch über Zeit sprechen. Jetzt kann ja der Zauberberg durch eine einfache Drehung eines Buchstabens zu einem Zauderberg werden. Was ist da los mit der Zeit da oben in der dünnen Luft?
Das haben Sie aber schön gesagt, Zauderberg. Das ist, es dehnt die Zeit, sagen wir mal so. Und es ist wirklich in jeder Hinsicht ein Zeitroman. Erstens, weil er die Zeitströmungen abbildet, also was damals diskutiert wird. Aber es erzählt auch die Zeit. Und ich glaube, die Mühe hat sich noch niemand gemacht. Aber man könnte tatsächlich, ich behaupte fast, dass es mathematisch genau der erste Tag, den Hans Castorp auf den Zauberberg verbringt, wird, glaube ich, auf 60 Seiten beschrieben. Und am Ende, ohne zu weit vorauszugreifen, werden ganze Jahre auf einer halben Seite beschrieben. Das heißt, wir sind in einer unglaublichen Beschleunigungsmaschine geraten. Hans Castorp verliert das Bewusstsein, mit ihm auch ein Bewusstsein für die Zeit. Er legt dann auch irgendwann die Uhr ab und ja, und auch das, diese Zeitlosigkeit ist ein weiteres Symbol für, ja, wo gibt es keine Zeit mehr im Totenreich.
Jetzt haben wir das vergangene Mal schon über die feuchten Stellen gesprochen, die Menschen in ihren Lungen spazieren tragen und wir sind in diesem Roman auch dabei, wenn die sichtbar gemacht werden. Also man kann tief in die Menschen hineinschauen. Das passiert durchs Abhorchen, aber auch durch diese wahnsinnig fortschrittliche Technik des Röntgens. Und Hans Castorp ist davon fasziniert. Warum?
Er ahnt etwas in sich. hat vielleicht mit diesem Pschibislav-Traum zu tun. Er ahnt etwas tief in sich. Da ist etwas in mir verborgen, macht mich krank oder lässt mich am Leben leiden oder macht mir auch das Arbeiten so schwer. Und er möchte es irgendwie gerne wissen. Und Sie haben es eben schon gesagt, es gibt am Anfang eine schöne Szene, wo er jemanden husten hört. Und zwar schwer, todkrank husten. Und er ist so voller Abscheu, aber dann auch Begeisterung und sagt, wow, ich kann durch das Husten in diesen Menschen hinein hören. Und ja, das ist, gehört auch zu den Antriebskräften, die Hans Castorp da hinabziehen. Seelenschau in die Menschen um ihn herum, aber vor allem in sich selbst. Was ist da in mir für eine faule Stelle, die mich so schlapp macht und die diese Welt hier so anziehend macht für mich?
Es gibt auch andere Stellen, wo es um das Hindurchgucken geht, also was ihn stark anspricht. Wir sprachen das letzte Mal, glaube ich, schon kurz drüber, sind die Oberarme der vergötterten Claudia Chauchat. Die trägt gerne transparente Stoffe, also man sieht so ein bisschen, aber nicht wirklich. Also mit diesem Durchgucken, das scheint ein großes Thema zu sein.
Ich mag das so gerne. Es gibt ja viele literarische Reminiszenzen, die dort eine Rolle spielen. Aber ich denke vor allem zum Beispiel an Georg Büchners Eingangsszene in Dantons Tod. Wir kennen uns nicht. Wir müssten einander die Schädeldecke aufreißen, um nicht mehr einsam zu sein. Und im Grunde ist das auch der Antrieb des ganzen Zauberbergs und des Werks von Thomas Mann. Ich möchte den anderen kennen, denn ich bin existenziell allein. Und das sind ja am Anfang, ja, haben Sie recht, es ist sozusagen die Gasestoffe, die Claudia Chauchats Arme umhüllen, aber dann später die schönste oder zweitschönste Liebesszene des Romans ist ja, wie er zum ersten Mal versehentlich, aus Versehen, das Röntgenbild seiner Geliebten sieht. Er kann ihr wirklich ins Innerste schauen, den Knochen sehen, er kann ganz tief in die geliebte Seele hineinschauen und wie er dann für den Rest des Romans dieses Röntgenbild am Herzen mit sich herumträgt, rührt mich geradezu.
Jetzt möchte ich den Zauberberg zu gerne in die Gegenwart holen und stelle mir vor, da müsste es doch schon längst die Idee zu einer Verfilmung geben, so im Sinne einer großen Netflix-Serie. Warum gibt's das nicht? Der Roman bietet doch sich mit allem, was er bringt, bis in die Struktur hinein dafür an, für dieses epische 12 Staffeln und dann ist immer noch nicht vorbei.
Herrlich. Ich stelle mir richtig vor, so ein Grey's Anatomy der Psychoanalyse sozusagen. Also die Körper werden nicht aufgeschnitten, sondern die Seelen. Absolut. Es gibt so viele herrliche Charaktere, die auch so plastisch werden und die man entwickeln könnte und deren Krankheitsverlauf, den Sterbeverlauf man begleiten könnte. Ich würde sofort schauen. Ein Grund, wieso es vielleicht die Leute noch nicht dazu gekommen sind. Ich glaube, ein Problem ist echt die Hauptfigur. Also Hans Castorp ist doch einfach so ein... Ja, er ist halt eigentlich im Roman ein Medium, durch den die Zeit hindurch geht. Ein unsichtbarer, ein irgendwie eigenschaftsloser Mann. Und ja, ein unsichtbares, blasses Bürschchen im Zentrum einer Serie wäre zumindest eine Herausforderung für den Regisseur.
Vielleicht nimmt sie ja jemand an. Kritiker Volker Weidermann jedenfalls ist im Zauberberg verfallen. Er nennt uns jede Woche Gründe dafür in dieser Kolumne, wieso er ihm verfallen ist und wieso wir ihn lesen sollten, spätestens zum 100. Geburtstag des Romans. Vielen Dank für den Besuch bei uns.